Gibt es irgendein tolles Projekt, was du mit dem Tablet zum Beispiel machen könntest? Gibt es irgendein Medienprojekt? Möchtest du einen kleinen eigenen Film erstellen, also Stop-Motion-Film zum Beispiel? Oder also sich kreativ mit dem Medium dann auseinanderzusetzen, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich mehrere Stunden durch YouTube Kids oder andere Apps scrolle.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Für viele Kinder gehört das Internet heute ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag und das schon im Grundschulalter. Es gibt eine aktuelle KIM-Studie aus dem Jahr 2024, die zeigt, dass über die Hälfte der 6- bis 13-Jährigen, die das Internet nutzen, dort täglich unterwegs sind. Das bedeutet, auch die Jüngsten sind längst mittendrin, sei es beim Zocken, beim Videoschauen oder sogar beim ersten Kontakt mit sozialen Netzwerken. Klar ist, wenn Kinder immer früher ins Netz eintauchen, brauchen sie Orientierung und hier sind sowohl die Schulen als auch die Elternhäuser gefragt. Dafür macht sich meine heutige Gesprächspartnerin stark. Vanessa Thiel ist Grundschullehrerin an einer bilingualen Schule in Köln, Fachmoderatorin, Bildungsinfluencerin auf Instagram und vor allem eine leidenschaftliche Streiterin für kindgerechte Medienbildung. Ich spreche mit ihr über digitale Chancen und Risiken, über Elternarbeit, über selbstgesteuertes Lernen mit Medien und darüber, wie Grundschulkinder lernen können, sich kritisch und neugierig in der digitalen Welt zu bewegen. Herzlich willkommen, liebe Vanessa. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier teilnehmen darf. Danke.
Vanessa, viele denken, dass Medienbildung eigentlich erst ab der weiterführenden Schule wichtig ist. Warum würdest du dem widersprechen?
Also die digitale Realität, die beginnt viel, viel früher als viele denken, die ist ja schon da in den Grundschulen. Die Kinder bringen ja schon so viel mit, so viele Erfahrungen, ob es durch ein eigenes Endgerät ist, das sie vielleicht schon zu Hause besitzen, was sie bei älteren Geschwistern vielleicht gesehen, aufgeschnappt haben, die ein oder andere App, TikTok, was auch immer, das kennen die auch schon im Grundschulalter. Die Eltern leben es natürlich auch vor, entweder eine stärkere Mediennutzung oder eine etwas geringere, also das kommt natürlich da auch aufs Elternhaus nochmal an, also die Kinder bringen ganz viele Medienerfahrungen schon mit.
Du bist Grundschullehrerin und hast einen ganz starken Fokus auf das Thema Medienbildung. Wie darf man sich das in der Praxis vorstellen mit dir?
Ja, ich glaube, dass Medienbildung doch noch so ein, also extra Belastung vielleicht auch gesehen wird bei vielen Lehrerinnen und Lehrern oder meinen Kolleginnen und Kollegen. Und eher so im Sinne von, ach, das nicht auch noch, also dass es so ganz groß aufgehängt wird. Ich glaube letztendlich, das ist es eigentlich gar nicht. Und dass es viele kleinere Dinge sind, die wir schon in der Grundschule ja anbahnen oder mit aufnehmen, ganz, ganz viel und ganz stark natürlich über Gespräche mit den Kindern. Und das auch nicht angeknüpft an eine Unterrichtsreihe, die machen wir jetzt mal in Klasse 3 oder in Klasse 4 und dann haben wir das Thema irgendwie abgehakt oder vielleicht im Sinne von, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit irgendwie am Ende des Schuljahres oder vor irgendwelchen Ferien, dann reden wir jetzt nochmal irgendwie über Medien oder kurz bevor die auf die weiterführende Schule gehen, sondern es ist eigentlich so ein ganz kontinuierliches Thema, das man immer wieder aufgreifen muss oder ich sehe es so, ich denke, dass es der Fall ist und über Gespräche mit den Kindern da reingehen. Vielleicht auch mal vorstellen, welche App sie schon kennen oder was ist vielleicht die Lieblings-App. Da auch mal eine kleine Präsentation, die anfertigen lassen und dann mit der Klasse auch zu reflektieren und zu gucken, was macht denn diese App mit einem oder was kann ich mit dieser App vielleicht? Woher kenne ich die? Dann gibt es Kinder, die nehmen natürlich Apps, die sie aus dem Schulunterricht kennen und andere stellen eine App vor, die sie vielleicht von älteren Geschwistern oder irgendwie zu Hause schon so aufgeschnappt haben. Und genau, was macht das eigentlich mit mir und ist da vielleicht Werbung drin? Also, dass man gemeinsam ganz viel drüber spricht. Ich glaube, es sind diese Gespräche, die sich eigentlich von, ich würde mal sagen, ab Klasse 2 bis Klasse 4 ganz oft durchziehen.
Jetzt hast du ja richtig gesagt, Mediennutzung beginnt ja auch schon bevor Kinder ihr erstes Smartphone, ihr erstes Handy haben, weil man mal das Smartphone der Eltern hernimmt und auch das Medienkonsumverhalten der Eltern beobachtet. Man muss sich da selbst immer ein bisschen an der Nase nehmen, wenn man selbst die ganze Zeit das Handy in der Hand hat und seine Mails checkt und durch Social Media scrollt, dann darf man sich nicht wundern, wenn Kinder sich das bei einem abschauen. Was hast du für Erfahrung gemacht? Ab wann haben die Kinder bei dir in der Schule ihr erstes Smartphone, ihr erstes Handy?
Dazu vielleicht, ich bin jetzt 12 Jahre Lehrerin an der Schule, an der ich jetzt bin. Genau, es ist meine dritte Klasse, die ich von 1 bis 4 durch begleite und kann doch jetzt sehr gut schon einfach den Vergleich ziehen, was vor 4 Jahren, jetzt habe ich gerade ein drittes Schuljahr und was vor 4 Jahren die dritte Klasse, wie die damals aufgestellt war. Und das ist einfach ein Riesenunterschied oder auch noch vor 8 Jahren. Die Kinder haben heute schon einfach viele Kinder haben schon ein eigenes Smartphone. Das ist ja nicht einfach nur ein Handy, mit dem sie erreichbar sind, telefonieren können, sondern mit Internetzugang im Grunde rund um die Uhr. Ich habe jetzt nicht die Problematik, dass die Kinder das Handy mit in den Unterricht nehmen oder so, aber sie sprechen natürlich viel über, was sie vielleicht auch für Apps schon installiert haben oder mit wem sie auch aus der Klasse vernetzt sind. Also das ist einfach schon viel früher der Fall. Und vor 4 Jahren beispielsweise spielte das noch nicht so eine Rolle. Da war es eher so, dass die Kinder zur weiterführenden Schule dann ein eigenes Handy schon bekamen, was ich auch schon früh empfand. Aber jetzt ist es wirklich in der Grundschule auch schon angekommen. Nicht bei allen, nicht flächendeckend. Ich glaube, dass da auch Unterschiede vielleicht nochmal sind, ob man in einer Großstadt aufwächst und sozialisiert wird oder vielleicht doch sehr behütet noch irgendwo auf dem Land. Aber es ist da mittlerweile.
Aber jetzt, wenn du sagst, dass sozusagen das immer früher der Zeitpunkt ist, wo Kinder ein Smartphone bekommen, heißt das natürlich auch, dass das Thema Medienbildung in der Grundschule einen höheren Stellenwert einnehmen muss. Weil sobald ein Kind ein eigenes Smartphone hat, hat man natürlich die Kontrolle nicht mehr, dass das Kind das nur nutzen kann, wenn man eben als Elternteil dem Kind das Smartphone gibt. Was brauchen gerade jüngere Menschen, also Kinder im Alter bis zu 10 Jahren, um sich sicher und neugierig im Netz bewegen zu können?
Ja, ich glaube, ganz viel Begleitung. Begleitung von uns Lehrerinnen und Lehrern, von der Schule, dass sie es nicht nur erfahren, dass die Schule ja ein sicherer Raum ist, wo wir vielleicht auch mit digitalen Endgeräten arbeiten und die Kinder auch gewisse Medienkompetenz ja erlernen. Das, was dann doch konsumiert wird, außerhalb der Schule an Medien konsumiert wird, geht ja eigentlich eher in eine andere Richtung. Es ist ja eher weniger vielleicht ein bestimmtes Medienprodukt herstellen, gibt es auch, ganz klar. Aber es sind doch eher andere Apps oder andere Scroll-Erfahrungen, die auch machen oder sich da vielleicht so treiben lassen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, die Kinder da zu begleiten, die Eltern auch zu begleiten, da finde ich beratend auch zur Seite zu stehen. Und ich glaube, das ist eine unserer Aufgaben geworden, die vielleicht vor 4 oder vor 8 Jahren noch nicht so greifbar war, aber mittlerweile zu unserem Bildungsauftrag gehört. Und ich sehe es nicht als Zusatzaufgabe oder die man einmal so abfrühstückt, sondern wirklich konstant mit den Kindern arbeitet und auch für Gespräche signalisiert und offen ist, dass die Kinder vielleicht beim Scrollen auch zu Hause auf den einen oder anderen Inhalt gestoßen sind, der doch irritierend vielleicht sein kann, war. Und wie holt man sich Hilfe, wie geht man damit um?
Apropos Bildungsauftrag, was würdest du sagen, ist Medienerziehung vor allem bei jüngeren Kindern Sache der Eltern oder der Schule oder funktioniert es am besten, wenn Schule und Eltern hier Hand in Hand gehen und an einem Strang ziehen?
Letzteres, so sehe ich es. Natürlich hört unser Wirkungsbereich auch irgendwo auf und manche Elternhäuser auch nochmal mehr erreicht, weil die vielleicht sich auch direkt an uns wenden und vielleicht Beratungsbedarf oder Hilfe benötigen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich hatte mal eine Familie, die hat gesagt, jetzt hat das Kind ein eigenes Smartphone. Ich hatte lange drüber gesprochen und die wussten gar nicht, wie man das Smartphone dann so einstellt, dass es quasi kindersicher ist. Dass zumindest das jetzt noch in meinen Augen ein kleiner Schaden dann begrenzt wird, anstatt alles so frei zugänglich zu lassen. Ja, die waren im Grunde mit diesen Einstellungen auch überfordert. Und ich glaube, dass ich da mich in meiner Lehrerrolle einfach oder als Klassenleitung insbesondere, da haben wir ja nochmal eine andere Beziehungsarbeit zu den Kindern, zu den Eltern, dass das ein neuer Beratungsbereich auch ist, sofern er auch gefordert oder angenommen wird. Und ich kriege natürlich auch mit, bei welchen Familien vielleicht der Medienkonsum auch eine größere Rolle spielt und ich mich da auch mit den Eltern austauschen kann. Also ich glaube, das geht Hand in Hand, ja.
Du hast, glaube ich, was Wichtiges angesprochen. Du hast gesagt, da ist man teilweise überfordert. Auch ich mache die Erfahrung in meinem eigenen Bekanntenkreis, aber auch bei mir selbst in der Familie, dass viele Eltern unsicher sind, wenn es um Mediennutzung ihrer Kinder geht. Was sind denn da die häufigsten Fragen, die du von Eltern gestellt bekommst in dem Zusammenhang und wie schaffst du es auch als Lehrkraft, hier Orientierung zu geben?
Ja, also die Technik oder die Apps und Trends, vielleicht auch auf Social Media, wo ja erstaunlicherweise auch tatsächlich Kinder schon in der Grundschule mit Berührung haben, die sind auch manchmal oder entwickeln sich so schnell weiter, dass ich da auch Mühe habe, hinterherzukommen. Das heißt, das würde ich jedes Elternteil total verstehen. Man kann auch gar nicht da komplett allwissend sein. Dafür ist einfach die Entwicklung zu schnell. Die Fragen, die aber doch eher so häufig kommen, sind Einstellungen, quasi Sicherheitseinstellungen und auch ganz häufig, was empfehlen Sie denn, also ich, was empfehle ich denn als Medienbildschirmzeit? Da kommen eher auch die Fragen, wo die Eltern unsicher sind. Und es summiert sich ja auch bei den Kindern. Es ist ja heute nicht jetzt mehr nur vielleicht das digitale Endgerät zu Hause, ob es jetzt vielleicht sogar ein eigenes Smartphone ist oder vielleicht das Familientablet, was dann auch mal genutzt wird. Es kommt ja dann doch noch auch das Fernsehen hinzu etc. Also da summiert sich ja doch einiges.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wenn du sagst, du kriegst Fragen zur Medien- und Bildschirmzeit von Eltern, was würdest du denn empfehlen? Was ist denn eine... Natürlich muss begleitet sein, weil Bildschirmzeit und Medienzeit ist nicht immer gleich Medienzeit. Das kann sinnvoll genutzt werden, das kann aber auch für ziemlich viel Unsinn genutzt werden. Aber was sind so Zeiten, wo man sagt, daran kann man sich richten?
Genau, also da richte ich mich auch nach der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, einfach die Empfehlung, die die mitgeben. Und tatsächlich gab es einige Familien, die wirklich auch erstaunt waren, dass es Kinder unter 3 Jahre, die vielleicht noch Geschwisterkinder haben, dass es gar keine Bildschirmzeit für die, also dass die absolut vermieden werden sollte. Das war zum Beispiel viel neu. Und das ist natürlich sehr wohl dosiert in der Grundschule oder ab dem Schuleintritt dann stattfindet. Denn wir haben ja auch in der Klasse auch Bildschirmzeit, das darf man ja auch nicht vergessen. Die Kinder gucken mittlerweile auf die Screens, auf die digitalen Tafeln. Ich arbeite ja auch sehr gern mit den Tablets in der Schule. Das heißt, da haben wir schon mal iPad-Zeit oder Screen-Time, sag ich mal. Und dann kommt ja zu Hause auch noch etwas hinzu. Also, dass man da gut in Balance ist und ich glaube, mit den Eltern vielleicht auch ein Austausch ist, sich vielleicht auch an einem Tag mal ein größeres Medienprojekt in der Schule anfiel und ob man dann nicht vielleicht eher vermeidet zu Hause, dann noch, muss es dann noch irgendwie eine Fernsehfolge sein oder durch YouTube Kids scrollen oder vielleicht auch ein Spiel zu Hause noch zu nutzen, also dass man da in Austausch ist.
Du hast vorhin ja richtig gesagt, irgendwann einmal endet euer Wirkungsbereich, weil irgendwann einmal ist die Schule vorbei und die Kinder gehen nach Hause. Und deswegen braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, du hast einmal gesagt, dass das Thema Medienerziehung eigentlich ein verbindliches Thema auf jedem Elternabend sein sollte. Wie sieht es bei euch an der Schule mit Elternabenden konkret aus? Wie sprichst du dieses Thema an und wie reagieren die Eltern da darauf?
Ja, es war ein sehr präsentes Thema jetzt im dritten Schuljahr in meiner Klasse. Und die Eltern waren sehr dankbar darum. Und ich habe einige Tipps gegeben, wo die Eltern sich auch nochmal Hilfe holen können oder mehr Informationen sammeln, wie was genau macht mein Kind eigentlich da und dass sie sehr reflektierend und unterstützend mit dem Kind dabei sind und es auf keinen Fall alleine lassen, sondern begleiten im Grunde in diese digitale Welt. Die Informationen kamen sehr gut an. Wir wollen uns als Schule da sehr einheitlich aufstellen, dass das nicht nur einmal ein Thema einmal auf irgendeinem Elternabend ist in unserer Schulzeit, sondern von Beginn an vielleicht mit ganz unterschiedlichen Fokus. Ja, der Fokus in Klasse 1, 2 oder in der Schuleingangsphase ist nochmal ein anderer. Da geht es vielleicht dann eher um die Bildschirmzeit, die man auch nochmal mit den Eltern bespricht und Empfehlungen weitergibt und dass sie einfach darauf achten und dafür sensibilisieren. Und in 3, 4 geht es vielleicht schon Richtung eigenes Smartphone, was ist das, Social Media, was kommt da alles? Und auch Richtung zum Übergang, die weiterführende Schule, dass das Thema Cybermobbing ja auch ein Unterrichtsthema zum Beispiel dann sein wird ist und darüber auch aufklärt, wie man auch über das Thema Sexualerziehung auf dem Elternabend aufklärt.
Jetzt hast du vorher schon Social Media angesprochen. Junge Menschen kommen sehr, sehr früh in Berührung mit Social Media. Und jetzt wird ja auch breit diskutiert, Handyverbot an Schulen, ja oder nein, Social Media Verbot, gibt da Diskussionen, wo man sagt, eigentlich sollte Social Media erst ab 15 Jahren zugänglich sein. Ja, ist es der richtige Weg, über Verbote zu agieren oder sollte man eher die Dinge begleiten im besten Fall? weil man es ja nicht verhindern kann, weil ich sehe das bei meinem Sohn, der ist 12 Jahre, die finden schon ihre Wege. Also wir haben auch gesagt, es gibt kein Instagram und es gibt kein TikTok mit 12 Jahren, was, glaube ich, Sinn macht. Wir haben es aber trotzdem nicht geschafft, das zu verhindern, weil sie finden Wege, Freunde tun es, die zeigen ihnen, wie es geht. Also ich tue mir immer schwer, etwas zu verbieten, weil Verbot heißt immer, in irgendeiner Art und Weise muss ich es überwachen, sanktionieren, was tue ich, wenn es dann doch passiert? Also ich tue mir schwer, sowohl mit dem Handyverbot an der Schule als auch mit einem Social-Media-Verbot, weil ich gar nicht weiß, wie wir das handhaben und kontrollieren können.
Ja, ich teile das. Ich teile deine Ansicht da. Vielleicht erst zu der ursprünglichen Frage mit Social Media. Also es tut mir manchmal, es blutet mein Herz, es tut mir sehr weh, wenn ich sehe, dass doch so junge Kinder einfach schon auf sich auf diesen Plattformen aufhalten, die natürlich auch sehr viele Vorteile haben. Man bleibt vernetzt, man findet tolle Ideen, auch ich als Erwachsene nutze es, zumindest eine Plattform nutze ich ja auch sehr gerne, aber ich kann quasi das filtern oder ich kann ja auch besser agieren, welche Inhalte sind gerade gut für mich und welche nicht. Oder ich habe meine Bildschirmzeit natürlich nochmal eher unter Kontrolle, sag ich mal, oder als Kinder das können. Also es können ja sozusagen ja eh viele Erwachsene noch nicht da eine Balance zu halten. Und gerade auf Social Media kann man sich ja verlieren in diesen ständigen Vorschlägen an Videos, die da kommen. Und was natürlich so gefährlich bei den Kindern ist, ist einfach dieser Werbeaspekt oder die Werbung, was gezeigt wird, wie man aussehen soll, was man irgendwie haben muss. Es gibt jetzt schon irgendwelche Schminktipps oder Schminkprodukte für 10-Jährige, die auch da beworben werden, wo ich das einfach sehr, sehr kritisch sehe. Und mir wünschen würde, dass die Kinder das gar nicht sehen, aber sie tun es ja. Sie sehen es entweder durch ältere Freunde auf dem Schulhof, irgendwie finden sie ihre Wege. Du hast es ja gerade gesagt. Und deshalb ist es so wichtig, sie da eigentlich zu begleiten und auch immer zu schauen, was macht das mit mir oder was wollen die eigentlich? Die wollen mir da im Grunde was verkaufen. Warum brauche ich als 10-jähriges Kind, warum brauche ich irgendein Make-up?
Wo ich den Einfluss auch von Social Media, aber auch von YouTube sehr, sehr stark merke, auch bei meinem Sohn, ist, dass es tatsächlich Sprache verändert. Also die verwenden dann plötzlich Ausdrücke, sprechen miteinander, seinem besten Freund zum Beispiel, in einer Art und Weise, die weder bei dem in der Familie noch bei uns in der Familie üblich ist. Also ich merke immer nur, dass es Sprache und Umgangsformen von jungen Menschen ganz, ganz stark beeinflusst. Hast du diesen Eindruck auch?
Ja, ich glaube aber noch etwas dezenter als vielleicht auf der weiterführenden Schule. Also das war mal durch einen Austausch mit einer guten Freundin, die Lehrerin an der weiterführenden Schule ist. Ich glaube, da kriege ich noch ein bisschen weniger ab von dieser sprachlichen Veränderung als vielleicht 13, 14-Jährige nochmal. Aber es ist auch zu spüren, ja. Und auch Begriffe, manchmal wo ich überlegen muss, was ist das jetzt gerade für ein Szenebegriff oder ein Ausruf, den ich jetzt so auch nicht mehr kenne, ja. Mir fällt jetzt gerade ad hoc kein Beispiel ein, aber ich kenne diese Worte, die als oder die Wortfetzen, die da manchmal mit denen kommentiert wird, ja, die nicht aus unserer Schule oder aus den Elternhäusern herkommen.
Jetzt stehen gerade die Sommerferien vor der Tür. Das ist natürlich eine Zeit, wo das Thema Mediennutzung, Bildschirmzeit und Co. nochmal eine andere Relevanz bekommt. Wenn Kinder 6 Wochen oder mein Sohn hat 9 Wochen Sommerferien hat, dann ist es natürlich für Eltern gar nicht so einfach, diese Zeit auch immer präsent zu sein und betreuen zu können. Und dann ist es irgendwann mal naheliegend, dass Kinder vielleicht mehr fernschauen oder das Handy in der Hand haben. Was würdest du in dieser Zeit Eltern empfehlen? Wie schafft man eine gute Balance zwischen digitalen Angeboten und analogen Erlebnissen, die ja genauso wichtig sind, gerade in der Ferienzeit, weil es eigentlich die schönste Zeit ist für Kinder. Zumindest habe ich das immer so erlebt in meiner Schulzeit.
Ja, absolut. Sich wirklich ja analog zu treffen, ins Freibad zu gehen, ins Schwimmbad zu gehen, mit Freunden etwas zu unternehmen. Einige Familien fahren natürlich vielleicht auch in Urlaub und kriegen dort ganz neue Reize als Familie. Das Kind kriegt neue Reize, ob es irgendwie in den Bergen ist, am Meer oder vielleicht auch in irgendeinem Vergnügungspark oder andere Urlaube. Also ich glaube, dass man sehr stark mit dem Kind auch drüber sprechen sollte, wie schön dieses Erlebnis, dieses gemeinsame Erlebnis am Tag heute war, was man zusammen gemacht hat oder dass man mit all den Freunden noch im Park war oder im Schwimmbad war. Und vielleicht auch mal zu vergleichen, bei so einem Regentag oder wenn es nicht so richtig einregnet, kennen wir, glaube ich, hier in Deutschland ja auch sehr gut. Und da vielleicht mal auch ein bisschen mehr Mediennutzung an diesem Tag ist, da auch dann direkt drüber zu sprechen, wie hat sich dieser Tag jetzt so heute angefühlt? Oder gibt es irgendein tolles Projekt, was du mit dem Tablet zum Beispiel machen könntest? Gibt es irgendein Medienprojekt, wie vielleicht möchtest du einen kleinen eigenen Film erstellen, also Stop-Motion-Film zum Beispiel? Oder also sich kreativ mit dem Medium dann auseinanderzusetzen, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich 5-6 Stunden, oder das ist natürlich so ein bisschen hochgegriffen, aber mehrere Stunden durch YouTube Kids oder andere Apps scrolle oder mich damit beschäftige, meinen Avatar bei irgendeiner App neu einzukleiden oder solche Spielchen zu spielen oder so, die auch mal okay sind, ne? Ganz klar.
Aber das finde ich eine sehr schöne Idee, das werde ich mitnehmen in meinem Urlaub mit meinem Sohn, der beginnt in 2 Wochen. Ich werde ihm die Aufgabenstellung geben, ein schönes Video zu machen
über die
Urlaubstage, über die Familie, über das, was man erlebt hat. Eine schöne Kombination aus Bewegtbild und Fotos, und ich glaube, da kann man schon einen sinnvollen Zugang wählen. Wenn wir jetzt ein bisschen wegkommen von der Ferienzeit, aus den Familien raus und in deinen Unterricht eintauchen. Ich habe gesehen, du setzt in deinem Unterricht auch auf eine gute Balance zwischen analog und digital. Wie sieht diese Balance bei dir im Unterricht konkret aus, und worauf kommt es deiner Meinung nach an?
Also ich finde das an der Grundschule sehr, sehr wichtig, ganz haptische Lernerfahrung zu machen, und bin aber froh über unsere technische Ausstattung an der Schule und die Tablets, mit denen ja ganz tolle Medienprodukte sich verwirklichen lassen. Ich glaube, man muss immer schauen, was bringt der vielleicht in diesem Unterrichtsszenario? Ist das eigentlich eher so ein Ersatz von einem Arbeitsblatt im Grunde? Ist das irgendwie etwas digitalisiert, was die Kinder auch sehr gut analog machen können? Oder ist es vielleicht wirklich ein sehr kreatives Projekt, wo man ja ganz tolle Möglichkeiten mittlerweile hat? Das war vor 8 Jahren oder in meiner ersten Klasse noch ganz anders. Da musste man noch so Aufnahmegeräte, Digitalkameras, dann noch mit dem Computer, musste man das übertragen. Das war ja ein aufwendiges Medienprojekt, wenn man da sowas machen wollte. Heute sind ja alle Funktionen in dem Tablet dann vorhanden. Aber auch ist es vielleicht mal eine App mit einem isolierten Übungsformat, um vielleicht das 1x1 zum Beispiel zu trainieren oder die Merkwörter zu trainieren oder so. Und das ist auch alles, finde ich, berechtigt. Und das motiviert die Kinder ja auch ganz stark nochmal beim Lernen, gerade wenn es so ein Automatisieren von Wörtern zum Beispiel oder dem 1x1 ist.
Ich habe bei dir auf deinem Instagram-Channel gesehen, dass dein Steckenpferd das Fach Englisch ist und dass du es auch in Englisch schaffst, Medienbildung in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren. Welche Projekte oder Verknüpfungen sind dir besonders gut gelungen, und was kannst du weiterempfehlen?
Ja, ich finde, gerade für den Sprachenunterricht eignet sich die digitale Ausstattung natürlich ganz stark, gerade weil ich da nochmal vielleicht kleine Textpassagen einsprechen kann, Wörter einsprechen kann, die Kinder sich dann auch nochmal abhören können. Je nachdem kann man auch vielleicht nochmal die Geschwindigkeit einstellen. Ich habe mal so eine Hörspur erstellt, wo die Kinder dann immer den nächsten Inhalt quasi sich erhören mussten auf Englisch. Auch das sind so kreative, schöne Unterrichtsprojekte, wo die Kinder sehr viel Spaß haben. Ihr Hörverständnis schulen zum Beispiel, und da bietet sich das sehr gut an. Natürlich auch das Leseverständnis kann man natürlich auch machen, aber warum ist da dann die Frage, das digital zu machen? Da könnte ich auch irgendwelche Kärtchen aushängen, wo es einfach draufsteht oder so, ne? Aber gerade bei so Hörspuren oder so ist es natürlich ganz traumhaft geeignet, und das mache ich sehr, sehr gerne im Englischunterricht auch.
Jetzt haben wir ein bisschen über die richtige Balance gesprochen zwischen analog und digital, und gerade in der Grundschule hast du richtig gesagt, dass das Analoge natürlich einen ganz, ganz zentralen Stellenwert auch hat. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen allgemeiner drüber sprechen, gerade in der Grundschule stellt sich die Frage, wie früh und wie tief soll diese Medienbildung eigentlich gehen? Welche Inhalte und Formate funktionieren aus deiner Sicht besonders gut, um kindgerecht Medienkompetenz aufzubauen?
Ich glaube, es ist gar nicht die Frage, ob wir so früh anfangen müssen. Ich finde, das ist der Fakt. Das wird natürlich weiter aufgebaut. Die Medienkompetenzen werden in der weiterführenden Schule natürlich aufgegriffen. Und es wäre toll, da vielleicht auch noch enger zusammenzuarbeiten. Oder dass die Kinder vielleicht mit einem Medienprodukt sich an der weiterführenden Schule damit auch vorstellen könnten. Und die Lehrerinnen und Lehrer dort auch direkt sehen, was das Kind schon mitbringt. Oder was in den einzelnen Schulen auch schon geschaffen wurde. Also was an Medienkompetenz da ist. Aber viele denken dabei nur an diese rein technischen Aspekte oder Komponenten, im Sinne von, ich kann zum Beispiel einen Stop-Motion-Film erstellen oder ein digitales E-Book erstellen. Es ist aber auch ganz oft sind es die anderen Kompetenzen, die eigentlich mehr zur Medienbildung auch gehören, wie das Reflektieren, also verantwortlicher Umgang auch damit zu erlernen. Was macht das mit einem? Ich zum Beispiel auch diese Werbung sehe. Also ich glaube, das Thema Werbung ist ein ganz wichtiges Thema mittlerweile für die Grundschule. Und es war sonst eher so in der Unterstufe, sage ich mal, der weiterführenden Schule oft angedockt. Ja. Und ich glaube, das hat sich verlagert, dass darüber auch schon viel früher ja gesprochen werden muss. Und natürlich Bildschirmzeit. Vielleicht noch ein Beispiel. So ein Medientagebuch führen, das nicht nur einmal in der Grundschulzeit, sondern immer wieder mal. Und da auch drüber zu reflektieren und es wunderbar mit Mathematik zu verknüpfen, dann da vielleicht dann ein Balkendiagramm draus zu machen und darüber dann zu sprechen und dann auch mal zu sehen, wer hat denn so genau wie viel Bildschirmzeit hier, was wir als Klasse dann ja im Grunde konsumieren oder aufstellen.
Aber das ist spannend, dass du den Aspekt Werbung ansprichst. Das habe ich gar nicht so präsent gehabt, weil Werbung gab es natürlich schon immer. Also auch in unserer Kindheit, wenn wir im Fernsehen was angeschaut haben, gab es irgendwie Werbung. Aber ist es subtiler geworden, weil natürlich Werbung als solche ja nicht mehr erkannt wird, weil, also ich habe das Phänomen bei meinem Sohn beobachtet in YouTube, wo dann Leute irgendwie gewisse Dinge trinken und gewisse Dinge essen und man muss dann plötzlich in diesen komischen Snackshop gehen mit seinem Sohn und irgendwelche Dinge kaufen, die eigentlich furchtbar übel schmecken, aber irgendwie ist dann der Einfluss von diesen Medien schon sehr groß und es wird gar nicht als Werbung wahrgenommen, weil im Fernsehen da ist irgendwie das, was du eigentlich sehen willst, wird unterbrochen und dann kommt irgendwie eine Werbung und dann hat man schon irgendwie als Kind ein Gefühl dafür, das ist Werbung, da will einem jemand was verkaufen, aber in
der Werbeblock.
Genau, in der digitalen Welt ist das dann doch viel subtiler geworden, oder?
Ja, und dadurch, dass das Internet ja einfach ein ständiger Begleiter ist und der Zugang dazu permanent möglich ist, wird auch viel mehr Werbung nochmal eingespielt. Auch wenn die Kinder vielleicht eine tolle Wissensfolge auf YouTube sich anschauen, da gibt es ja ganz tolle Wissenssendungen für Kinder, da gibt es ja auch dann Werbeunterbrechungen. Oder ich muss mir vielleicht erstmal zu Beginn, wenn ich nicht YouTube ohne Werbung nutze als Familie, ne, wofür man ja auch nochmal zahlen muss und so, dann kommt ja auch erstmal ein Werbeblock. Unter Umständen auch gar nicht unbedingt so adäquat für diese Zielgruppe. Und die kriegen natürlich irgendwie vorgelebt durch einige vielleicht für die Kinder doch irgendwie prominente Stars oder Vorbilder für die Kinder, gewisse Vorbilder, die sich im Fernsehen oder auf Social Media etc. bewegen oder auf YouTube. Da wird natürlich von den Kindern genau beobachtet, was tragen die, was konsumieren die, wie du es gerade sagtest. Ne? Dann kann es durchaus sein, dass wirklich Kinder schon da mit bestimmten, nicht Ernährungsvorstellen, aber gewisse Produkte einfordern zu Hause, weil sie das gesehen haben, ja.
Apropos Vorbild, du bist ja selbst nicht nur Lehrerin, sondern auch Fachmoderatorin, Multiplikatorin und Bildungsinfluencerin. Was motiviert dich eigentlich, andere Lehrkräfte mitzunehmen und sie zu empowern, wie man auf Neudeutsch so schön sagt?
Genau, also ich bewege mich tatsächlich auf einer Social-Media-Plattform, das Instagram, und da bewege ich mich auch sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist irgendwie so ein digitales Lehrerzimmer. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, das war so kurz vor der Pandemie damals, genau, oder während der Pandemie. Und ich hatte irgendwie dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis nach Austausch. Und das kam auch, oder das habe ich auch zurückgespiegelt bekommen, dass es einfach toll war, sich auszutauschen, weil oftmals in Schule das schwer möglich ist oder in den Pausen, die so knapp sind, wo man doch viele andere Themen hat oder noch eben was protokollieren muss oder sich auch einfach seinen Kaffee gönnt, sind doch so inhaltlicher Austausch ist da doch oftmals schwer. Und da finde ich, glaube ich, die Leute, die sich auch gerne austauschen auf Instagram und die auch so für etwas brennen oder gerne etwas verändern wollen, etwas vorantreiben wollen, was Neues ausprobieren wollen. Und da teile ich gerne meine Ideen, oftmals ganz kleine Ideen, und gehe darüber in den Austausch und lasse mich auch gerne inspirieren. Es gab ganz tolle Accounts und wo man auch viel nochmal mitnimmt. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, so eine Weiterentwicklung, dass ich nicht irgendwie stehen bleibe, sondern da auch mich selbst auch immer weiterentwickle. Und dazu gehört auch Neues auszuprobieren. Und ja, das ist irgendwie ein schöner Austausch. Ich erlebe es als positiv, ja.
Also Instagram als dein digitales Lehrerzimmer. Ich glaube, wir können durchaus an dieser Stelle auch ein bisschen Werbung für deinen Instagram-Channel machen. Du bist dort als Miss Thiel unterwegs. Du bist aber auch Bloggerin in unserem Grundschulblog und teilst dort regelmäßig Unterrichtsideen zum Schreiben lernen, zum Coding, aber auch rund um Medienbildung. Welche Rückmeldungen bekommst du von Kolleginnen und Kollegen? Du hast ja auch gesagt, der Austausch ist ja wichtig und natürlich, wenn man da ein bisschen so seine Ideen teilt, dann kommt es zu Austausch, dann kommt es zu Rückmeldungen, dann kommt es zu Nachfragen, da entstehen neue Kontakte. Wie wichtig ist dir dieser digitale Austausch auch?
Ja, tatsächlich sehr wichtig, weil ich meine, dass er mich auch voranbringt, auch nochmal über Dinge oder meinen Unterricht zu reflektieren. Und es ist schön, auch anderen vielleicht nur kleine Hilfestellungen oder Inspiration zu geben. Ne? Das baut sich dann ja auch jeder nochmal so ein bisschen anders und passt auf seine Lerngruppe an. Aber immer wenn ich solche praxisnahen Ideen oder Praxistipps geteilt habe, kam immer ein großer Zuspruch. Und ich schreibe ja sehr gerne auch für den Klett-Grundschulblog oder auch den Zebra-Fanclub und teile da so meine Ideen. Und das sind ja auch eher sehr praxisorientierte oder praxisnahe Berichte mit Material oder mit einer Anleitung zum Beispiel. Oder ein Material, wo es sehr viel Rückmeldung gab, war tatsächlich diese Stop-Motion-Reihe, die ich mal für den Grundschulblog oder den Zebra-Fanclub auch gemacht habe, mit einer Anleitung. Und dass man genau wusste, worauf muss ich denn klicken und wie funktioniert das. Und da ist es mir sehr ein großes Anliegen oder sehr wichtig, weiter auch ja, zu inspirieren, einander in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, so schafft man es auch, dass Medienbildung auch vorangetrieben wird. Deshalb war es mir auch so wichtig, da mich auszulassen oder eine kleine Printbroschüre beziehungsweise das Unterstützungsangebote auf dem Blog für Klett mit zu unterstützen und meine Ideen damit einzubringen, weil ich glaube, dass die uns alle weiterbringen.
Vanessa, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch drei persönliche Fragen an dich und bin sehr gespannt auf deine Antworten. Wir haben ja eben gehört, dass du viel experimentierst in deinem Unterricht, dass du gern Neues ausprobierst. Wie entwickelst du die Ideen dazu eigentlich? Wo holst du dir selbst Inspiration und könntest da vielleicht den einen oder anderen Tipp mit für andere Lehrkräfte auch noch teilen?
Also ich gucke natürlich mal ganz stark, was braucht denn meine Klasse gerade auch oder was ist so ein Thema, was für die Kinder wichtig ist, für in der Lebenswirklichkeit der Kinder jetzt gerade eine große Rolle spielt. Das könnte zum Beispiel auch dann Social Media und Cybermobbing in diese Richtung einmal gehen. Und dann gucke ich natürlich und lasse mich auch im Internet, in der Lehrer-Community auch inspirieren. Bin sehr begeistert von den verschiedenen Blogbeiträgen, die es ja auf den diversen Klett-Blogs gibt. Da gibt es ja mittlerweile auch einige sehr übersichtlich auch sortiert oder nach Kategorien sortiert. Das Internet ist natürlich dann auch voll davon und so gleicht man ab und schaut, was kann man brauchen, was passt für die eigene Lerngruppe und insbesondere der Austausch, finde ich, macht es.
Wenn wir vom digitalen Lehrerzimmer in die analoge, in die echte Welt kommen, ich habe gesehen, du stöberst gerne auf Flohmärkten. Was war denn der kostbarste Fund, den du dort gemacht hast?
Ich überlege gerade. Ja, auf Flohmärkten. Tatsächlich ein Schmuckstück, eine alte antike Gemme. Ja, ich bin so ein Antikschmuck-Fan. Und da glaube ich, habe ich einen sehr guten Deal gemacht. Ja. Der Goldpreis ist gestiegen und das war ein unglaublicher Schatz, den ich gefunden habe.
Das ist im Übrigen auch ein echter Tipp für Eltern, gerade in Ferienzeit. Flohmärkte sind eine ganz, ganz hervorragende Möglichkeit für analoge Erlebnisse, die man mit seinem Kind erleben kann. Einziger Nachteil ist, man muss manchmal ein bisschen früh aufstehen. Die besten Sachen sind früh weg. Aber Flohmarkt ist, glaube ich, ein ganz spannendes Erlebnis, das man auch mit seiner Familie, mit seinen Kindern gut machen kann.
Und tatsächlich sehr nachhaltig. Ja, wenn wir die Spielsachen, die alle dann noch intakt sind und vollzählig sind, warum nicht auf dem Flohmarkt kaufen?
Wenn du einen Wunsch an die Bildungspolitik hättest, was sich dringend ändern sollte, damit Medienbildung selbstverständlich wird, welcher Wunsch wäre das?
Also ich wünsche mir, dass wir natürlich die Kinder nicht nur durch Verbote etc. versuchen, vor Gefahren zu schützen, sondern zu begleiten und immer da zu sein und das Hand in Hand, also Eltern, Lehrer, idealerweise, ich würde es mir wirklich wünschen, auch zur weiterführenden Schule hin und vielleicht sich da auch auszutauschen, mehr Austausch zu schaffen, Forum nochmal möglich zu machen, wie mit welcher Problematik die vielleicht im 5., 6. Schuljahr in Bezug auf Medienbildung so ihre Erfahrungen machen. Denn da bringen ja doch viele Kinder bereits ein Handy mit. Und ich glaube, dass wir da vielleicht in der Grundschule auch nochmal besser ansetzen könnten, wenn die Vernetzung schulformübergreifend auch möglich Zeit oder Raum dafür mehr geschaffen wird. Ja, und ich würde mir einfach wünschen, oder das ist mir ganz wichtig, glaube ich, hier für den im Podcast ja auch noch auszudrücken, dass halt Medienbildung wirklich ein Teil unseres Bildungsauftrags ist und nicht als Zusatzaufgabe gesehen werden darf, im Sinne von, ach, jetzt das auch noch und ja gut, mache ich einmal was zu. Dafür ist dieses Thema zu wichtig und es begleitet eigentlich in der ganzen Grundschulzeit, ist es ein aktuelles Thema. Und dafür würde ich gerne sensibilisieren. Und das ist mir ganz wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer das, glaube ich, hier aus diesem Podcast auch mitnehmen.
Vanessa, du hast gerade was ziemlich Spannendes gesagt, nämlich wir sollten nicht nur vor den Gefahren stützen, sondern wir sollten über Rahmenbedingungen sprechen und wir sollten auch die Chancen sehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Vieles von dem, was du heute mit uns geteilt hast, ist sicherlich auch Inspiration für andere Lehrkräfte. Und wir haben auch ganz viel über Inspiration gesprochen. Wir halten unter anderem fest, wie du richtig gesagt hast, Medienerziehung sollte bereits in der Grundschule einen wichtigeren Stellenwert einnehmen. Man sollte es nicht als Zusatzbelastung sehen, sondern als selbstverständlicher Teil, den man gut überall integrieren kann.
Wie Lesen und Schreiben lernen, auch das Lernen über Medien, ja.
Und wir haben auch festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn Schule und Eltern da zusammenarbeiten. Liebe Vanessa, danke fürs Dabeisein und danke für das sehr, sehr interessante und spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. Alles Gute.
Danke dir. Und wer sich Input für den Englischunterricht wünscht, dem lege ich Vanessas Beiträge im Grundschulblog und ihrem Instagram-Account ans Herz. Dort findet ihr kreative Unterrichtsideen, sowohl klassisch als auch digital. Die beiden Links packen wir in die Shownotes. Danke an euch fürs Zuhören. Die nächste Folge Zeugnis Zukunft gibt's dann wie gewohnt in 3 Wochen wieder. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr mögt, und abonniert den Podcast, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.